Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Theater in Hamburg, Oper in Bonn, Tanz in Zürich, dann die Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig und eine Erinnerung an die Sexualforscherin Sheer Hyde, die mit ihrem Hyde Report viele Millionen Menschen in Wallung gebracht hat. Das sind unsere Themen. Einen schönen guten Abend. Die Schule der Lügner. Was für ein großartiger Titel für ein Theaterstück. Was für ein Versprechen, was für eine Verheißung. Molières Der Geizige oder Die Schule der Lügner hatte am Abend am Thalia Theater in Hamburg Premiere. Inszeniert hat die Komödie Leander Hausmann in der Rolle des Geizigen Jens Harzer. Und hier hören wir, wie er die Szene markant betritt. Ein kurzer Ausschnitt aus der Generalprobe. Mit diesem Knallen also hat der geizige Jens Harzer im Hamburger Thalia Theater die Szene betreten. Was das zu bedeuten hat, wozu das führt, das wird uns nun Katrin Ullmann sagen. Sie hat für Fazit die Premiere gesehen. Frau Ullmann, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was hat denn dieses Knallen zu bedeuten? Was ist das für ein Mensch, dieser geizige Witwer Arpagon?
Nun, das Knallen ist tatsächlich ein Einschüchterungsversuch, den er ausübt, irgendwie auf seine Diener, auf seine Kinder. Und letztlich muss man aber sagen, ist in dieser Inszenierung der Arpagon wirklich eher ein armseliger Spießbürger, der auch als Jens Harzer im ersten Augenblick gar nicht zu erkennen ist. Er hat einen Fettsuit an, hat einen ausgepolterten Buckel, hat einen Schnäuzer, eine hässliche Lesebrille und einen furchtbar schlecht sitzenden Anzug. Und wie man auch in dem Einspieler gehört hat, auch wirklich starke Atemprobleme. Also im Grunde ist er gar nicht so mächtig, zumindest seines Körpers nicht mehr so mächtig, wie er zu sein glaubt.
Man kann ja eine Komödie mit feiner Finesse entwickeln, mit dem Florett gewissermaßen, oder man kann mit der Humorkeule ziemlich massiv auftrumpfen. Wie geht denn Leander Hausmann vor?
Er macht das tatsächlich recht fein. Also ich musste, obwohl man, das widerspricht sich vielleicht, obwohl man im ersten Moment denkt, Jens Harzer ist tatsächlich vielleicht eher Horst Schlemmer, die Kunstfigur von Harpe Kerkeling. Aber es ist wirklich sehr feinsinnig, wie er das führt und weil er gleichzeitig immer diese Schwächen dieses Menschen darstellt. Er kann kaum aufstehen, er muss die Beine erstmal schütteln, wenn er aus einem der Plastikstühle sich erhebt. Ja, er ist im Grunde fast so ein kränkelnder Papiertiger, der aber letztlich die Macht über seine Kinder hat. Die, das ist ja oft so, den König spielen die anderen, die zitternd und stotternd nur noch auftreten können, wenn er im Raum ist.
Die lebenslustigen, liebeshungrigen beiden Kinder, was sind das für Figuren? Sie haben es ja schon angedeutet, die sind etwas eingeschüchtert.
Die sind total eingeschüchtert. Also Toni Runke spielt die Elise, die ist tatsächlich, steht da ganz still und ja, fast zitternd, stotternd und kriegt kaum Wort raus. Steffen Siegmund als Kleont, der baut sich im Laufe des Abends auf und wird tatsächlich zum Konkurrenten zu seinem Vater und führt ihm auch den anderen Lebensstil vor, den er tatsächlich auch lebt, ne? Das Verschwenderische. Und da entsteht tatsächlich auch in der ersten Hälfte des Abends ein ganz spannender Machtkampf zwischen den beiden Generationen, so dass man so einen Vater-Sohn-Konflikt auch sehen kann, den Leander Hausmann da ganz interessant herausentwickelt hat.
Und welche Rolle spielt jetzt das Geld, also das Anhäufen von Kapital, Geld und Gier? Das ist ein altbekanntes Thema.
Ja, das spielt nach wie vor die zentrale Rolle und Arpagon kann nicht ohne sein Geld. Er ist absolut aufgeschmissen und er ist wirklich, sobald er diese Geldkassette vergraben hat und später, als er gestohlen wird, ist er total aufgeschmissen und eigentlich hilflos, noch hilfloser als eh schon. Ja, sie spielt ein großes, großes Thema natürlich. Das Geld spielt ein großes, große, eine große, große Rolle. Und ja, ohne das Geld kann er nicht leben, ohne das Geld kann er seine Kinder nicht verheiraten und er will seine Kinder nur reich verheiraten. Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Komödie.
Beschreiben Sie doch, Frau Ullmann, ein bisschen, was Sie auf der Bühne von Peter Schubert gesehen haben. Wie sieht das aus?
Das war ganz interessant. Im Grunde gab es zwei Bühnenbilder. Das erste Bühnenbild ist tatsächlich, könnte man fast sagen, gar keines. Also es ist die leere Thalia-Bühne mit 5 Glühbirnen, die von der Decke baumeln. Und das ist von Peter Schubert eine Reminiszenz quasi an das Geisterlicht, das in den Theatern flimmert, auch wenn nicht gespielt wird. Das ist ganz puristisch und so erlebt man die ersten 2 Drittel des Abends im Grunde vor so einer sehr puristischen Bühne und die ganze Geschichte auch mehr so als Konversationsstück.
Mit modernen Kostümen.
Mit modernen Kostümen, mit schlecht sitzenden Anzügen, mit Jeans und Pantoffeln, also wirklich sehr modern, sehr zeitgemäß. Und später, nach dem Monolog, den Jens Harzer als Apergon dann hält, als er seine Kassette vermisst und sie geklaut wurde, und er wirklich verzweifelt, da wird hinter ihm quasi ein Bühnenbild aufgebaut, aber so scheinbar, dass es auch klar ist, hier ist nur ein Schein. Also da wird sozusagen aus Gaze ein Palast hingehängt, eine Freitreppe. Da treten die Schauspielerkollegen dann mit hochtopierten Perücken auf und ausstaffierten Kleidern. Dann kriegt das Ganze nochmal so einen Dreh in die wirklich absolut höfische Komödie.
Mhm. Ihr Fazit, Frau Ullmann, war das eine Lehrstunde in der Schule der Lügner?
In der Schule der Lügner, ja, vielleicht auch. Es war vor allem ein großartiger Abend im Sinne von Schauspielkunst. Jens Harzer ist wirklich fantastisch. Auch seine Kollegen sind großartig. Es hat irgendwie diese ganze Hintergründigkeit und dieses ganze Verlorene, aber auch von dem Apergon, das ist einfach unfassbar toll inszeniert und dargestellt. Also diese Armseligkeit dieser Hauptfigur, das ist wirklich unfassbar schön gemacht und tolle in Szene gesetzt.
Molières Der Geizige am Thalia-Theater in Hamburg, inszeniert von Leander Hausmann mit Jens Harzer als Apergon. Katrin Ullmann hat für Fazit die Premiere gesehen. Frau Ullmann, Dankeschön.
Gerne.
Gerade eben sind sie zu Ende gegangen, die 77. Filmfestspiele von Venedig, das erste große Festival, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder physisch stattgefunden hat.
The Golden Lion for Best Film is Nomadland by Chloe Zhao.
Also, der Goldene Löwe ging an die US-amerikanische Produktion Nomadland von Chloe Zhao. Das filmische Geschehen in Venedig haben für Deutschlandfunk Kultur Anke Lewicke und Patrick Welinski verfolgt. Sie sind jetzt aus Venedig zugeschaltet. Frau Lewicke, Herr Welinski, schönen guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Guten Abend.
War denn der Favorit der Jury unter Vorsitz von Cate Blanchett auch Ihr Favorit? Oder anders gefragt, ist Nomadland der überragende Film des Festivals gewesen? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, definitiv. Man sitzt 10 Tage im Kino, sieht 4-mal am Tag einen Film und am Ende, am letzten Tag, wenn die Müdigkeit einen schon längst so in Geiselhaft genommen hat, kam dieser Film und allen war nach 5 Minuten klar, das muss es sein. Diese Geschichte einer Frau, die durch die Finanzkrise 2008 alles verliert und entscheidet, in und aus ihrem Van zu leben, das ist die dunkle Seite des amerikanischen Traums, eine Chronik einer gesellschaftlichen Verwüstung, aber eben erzählt mit einer poetischen Unaufdringlichkeit. Das war schon eine augenöffnende Erfahrung, vor allem, weil man so unwiderstehlichen Menschen begegnet. Menschen, die tapfer sind, die mit Respekt auf ein anständiges Leben hoffen.
Ja, und das wird auch so eindringlich von Frances McDormand gespielt, die für diesen Job auch wirklich 5 Monate lang wirklich mit dem Van durch die Staaten gefahren ist, um diese Erfahrung zu machen, wie das ist, in einem Van zu leben, zu wohnen. Und als ihr dann jemand gesagt hat, brauchen Sie vielleicht einen Job, Sie können hier die Toilette putzen, da wusste sie, jetzt kann sie diese Rolle spielen. Und sie ist die einzige professionelle Schauspielerin. Und ansonsten kommen wirklich dokumentarische Elemente in dem Film mit rein. Die ganzen Leute, die sie trifft, erzählen ihre Lebensgeschichte. Und das Schöne ist, dass diese alle noch so ein bisschen an dem amerikanischen Traum glauben. Aber dieser Traum ist auch, war nicht mythisch aufgeladen. Und genauso ist auch diese Landschaft gezeigt. Sie ist nicht stilisiert, sondern sie ist einfach die amerikanische Landschaft, eine Weite, wo man sich neu finden kann. Also wir kriegen eigentlich eine Erzählung von Überlebenskämpfen, die trotzdem vom Leben handeln.
Der Goldene Löwe also für Nomadland von Chloe Zhao. Die zweitwichtigste Auszeichnung ist ja der große Preis der Jury. Welcher Film wurde denn ausgezeichnet?
Die ging an den Mexikaner Michel Franco, New Order, Neue Ordnung. Und wir haben es ja eben schon versucht zu erklären, Nomadland ist ja auch eine gesellschaftliche Zustandsbeschreibung. Das könnte man von Michel Francos Film auch sagen. Aber er fährt nicht mit dem Van in eine Gesellschaft rein, sondern er geht eher mit der Kamera zurück. Man könnte von einem Sittengemälde sprechen. Das Ganze fängt an mit einer Party bei sehr reichen Leuten. Und sie werden einfach bedient von Menschen mit indigenen Hintergrund. Und dann kommt es auf einmal zu einer Revolution. Rebellion, in die Villa dringen Leute ein und die Revolution wird ausgerufen, die reichen Menschen werden gekidnappt, aber dann ist auf einmal das Militär da und beutet eigentlich diese Revolution aus. Und was der Regisseur uns sagen will, das hat vielleicht so sehr mit einer griechischen Tragödie zu tun. Am Ende trifft es doch auch bei der Revolution wieder die Armen und die Ausgebeuteten. Auch da sind sie die Opfer. Und ich finde den Film im Zusammenhang hier in dem Festival vielleicht ganz interessant, weil anders als Amerika, wo es die Amerikaner-Erzählung gibt, hat Mexiko ja nicht so eine Erzählung.
Es ist vielleicht auch eine sehr zynische Weltsicht, die der Regisseur präsentiert. Er hat doch gesagt, die Gelbwesten-Proteste, die Proteste in Hongkong haben ihn zu diesem Film inspiriert. Und er glaubt aber eben anscheinend nicht an den Wechsel, was auch vielleicht eine okay Weltsicht ist. Aber diesen Film macht es dann doch ziemlich zynisch, was etwas schade ist.
Also zwei politische Filme spiegeln denn die Preise insgesamt, die Themen und Motive dieser 77. Filmfestspiele wieder?
Ja, da könnten wir bei gesellschaftliche Zustandsbeschreibungen einfach bleiben und ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Ein roter Faden des Festivals waren immer wieder Menschen, die sich politisch positionieren mussten. So zum Beispiel die Russin Ludmilla. Der Film spielt 1962 von Andrei Konchalowski, wurde hier mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Der Titel ist Liebe Kameraden. Diese linientreue Kommunistin bekommt mit, dass ein Arbeiterwiderstand blutig niedergeschlagen wird. Ihre Tochter ist involviert. Jetzt muss sie ihre Linientreue einfach überdenken. Und eine ähnliche Geschichte haben wir dann in dem japanischen, sehr gediegen ausgeleuchteten Kostümfilm. Die Frau des Spions, da geht es wiederum um ein japanisches Ehepaar, die während des Zweiten Weltkrieges entdecken, welche Kriegsverbrechen Japan in der Mandschurei begangen haben. Und sie wollen das den Alliierten einfach sagen. Also wir kriegen immer wieder Menschen mit, die brutal von ihrer Gesellschaft erschüttert werden. Und über diese Erschütterung werden dann aber eben autoritäre Regime und Systeme skizziert.
Hollywood war ja weitgehend abwesend in diesem Jahr in Venedig. Vielleicht lassen sich ja deswegen aber auch gerade neue Gesichter entdecken. Wie schaut es denn aus bei den Preisen für die besten darstellerischen Leistungen?
Ja, das gilt zumindest vielleicht nicht für den besten männlichen Darsteller. Pierfrancesco Favino ist ein bekannter Darsteller. Wir haben ihn erst letztes Jahr in Cannes gesehen als Mafia-Boss in Il Traditore. Das ist ein gestandener Großschauspieler, der wurde hier ausgezeichnet für die Rolle eines Richters, der in den 60er Jahren von radikalisierten Linken verfolgt wird. Das war vielleicht vorherzusehen, weil es gar nicht so viele männliche Hauptdarsteller gab, die um den Preis konkurrierten. Ganz anders sah das bei den Frauen aus. Da haben wir mit Vanessa Kirby eine britische Schauspielerin kennengelernt, die zum ersten Mal eine Hauptrolle gespielt hat in einem Spielfilm von Cornel Mundruccio, Pieces of a Woman, wo sie eine Frau spielt, die eine Totgeburt erlebt. Und dann geht es um die Trauer der Familie und von sich selbst und wie sie damit klarkommen muss und auch klarkommen möchte und wie sehr das auch alle anderen reizt, weil die Frau sich einen eigenen Weg bahnt. Und wie sie das spielt, das ist schon außergewöhnlich. Und diesen Namen Vanessa Kirby, den können wir uns seit heute wirklich merken.
Gibt es denn einen Film, der Ihrer Ansicht nach zu kurz gekommen ist? Ich weiß jetzt nicht, wer antworten will. Herr Wilinski, Frau Lewicke.
Es gibt auf alle Fälle einen indischen Film, der uns allen sehr gut gefallen hat. Das ist eine ruhige Erzählung um einen jungen Mann, der sehr gerne die Raga, die traditionelle indische Musik, erlernen möchte. Aber eigentlich hat er kein Talent. Aber über den Ehrgeiz verliert er sein Leben aus den Augen. Aber es ist ein sehr schöner dramaturgischer Griff, weil so lernen wir die ganze Musik kennen, ihre unterschiedlichen Facetten. Und es ist eine sehr tranceartige Musik. Und diese tranceartige Musik legt sich dann eben auch über die Bilder.
Die Filmfestspiele von Venedig, das erste große Festival, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder physisch stattgefunden hat. Mit welchem Gefühl fahren Sie denn jetzt nach Hause? Hat das Kino, hat die Filmwelt dieses Festival gebraucht?
Ja, definitiv. Das Kino wird ja jetzt immer nach den ganzen Shut- und Lockdowns immer wieder totgeschrieben. Es war ein Wagnis, es war eine Art Experiment und Venedig ist mit einer erstaunlichen Lockerheit auch da dran gegangen. Wir haben uns alle sehr sicher gefühlt und es war einfach an der Zeit, wieder im Kino zu sitzen. Und das sagen alle Regisseurinnen, alle Schauspielerinnen, Produzentinnen, die hier waren, die Publicists, die die Filme vermarkten. Es war an der Zeit, sich wieder zu sehen und darüber auszutauschen, wo die Branche hin will, worum es überhaupt geht auf der Leinwand und jenseits der Leinwand. Es musste sein und zum Glück hat es geklappt und am Ende ist es wahrscheinlich der stolzeste und glücklichste Mensch heute Abend, Alberto Barbera, der Chef des Festivals.
Ja, ich kann mich Patrick Wilinski nur anschließen. Also das Kino als Ort der künstlerischen Vermittlung funktioniert. Es lebe das Kino, man kann es nicht anders sagen. Und es gab die Filme, die die große Leinwand auch gefüllt haben.
Die Filmfestspiele Venedig, sehr zufrieden waren Anke Lewicke und Patrick Wilinski von diesem Festival, von der Tatsache, dass es überhaupt stattgefunden hat. Frau Lewicke, Herr Wilinski, Dankeschön.
Arrivederci.
Ciao.
1970 hat der Komponist Maurizio Kagel eine Oper komponiert, Staatstheater hat er sie genannt. Und in Wirklichkeit war es so etwas wie eine Anti-Oper. Da wurden keine Arien gesungen, da haben keine Orchestermusiker ordentlich musiziert. Da wurden vielmehr mit Requisiten musikalisch hantiert, mit Händen und Füßen gestikuliert. Bei der Uraufführung an der Hamburger Staatsoper 1971 gab es Bombenalarm und Polizeischutz. Die Wut der Zuschauer war riesengroß. Der Kritiker Hans-Josef Herbort hat das Stück in der Zeit als eine der wichtigsten Werke des musikalischen Theaters der Nachkriegszeit bezeichnet. Dennoch versuchten sich seitdem eher weniger Opernhäuser an diesem Staatstheater. Das Theater Bonn wagt nun eine Neuinszenierung, für die Jürgen R. Weber verantwortlich ist. Ob es ihm wirklich um eine Negation der Oper, um eine Anti-Oper ging, wie Kagel es damals formuliert hat, das hat der Regisseur Weber meinem Kollegen Stefan Keim so erklärt.
Staatstheater ist ganz klar eine Hommage an die Oper. Also die Kostümanweisung ist ja, aus dem Fundus Kostüme zu holen und die zu benutzen. Und in der Urführung hat er das ja selber organisiert, weil er war Dirigent und Regisseur. Und man sieht dann Kurt Moll als, ich glaube, Cäsar, berühmte Sänger der Zeit, die eben damals im Ensemble in Hamburg waren. Das ist ganz klar, dass Kagel Musik und auch Oper und auch das Staatstheater geliebt hat. Aber eben er wusste, was man liebt, muss man ab und zu mal wieder neu erfinden.
Der Regisseur Jürgen R. Weber. Die offizielle Premiere ist morgen. Schon heute waren die Kritikerinnen und Kritiker in Bonn zur Pressepremiere geladen. Stefan Keim kommt von dort. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Keim, guten Abend.
Abend, Herr Rölke.
Was war das denn nun? Eine Negation oder eine Hommage?
Es war wirklich eine Hommage an die Oper. Und es ist ja bei dieser Geschichte, bei dem Staatstheater, das ist ja kein Stück. Das ist eine Materialsammlung, eine Partitur, riesengroß, 500 Seiten schwer, bestehend aus 9 Teilen. Und ich glaube, der Dirigent Daniel Johannes Meyer hat mal gesagt, das wären 10 Stunden, wenn man das alles spielen würde. Das waren jetzt heute knapp 2. Das heißt, man muss eine Auswahl treffen und jede Aufführung muss sich das eigentlich komplett neu zusammensetzen. Und die Bonner haben sich entschieden, etwas zu machen, was Maurizio Kagel eigentlich damals auf keinen Fall wollte. Sie haben das Ganze in den Dienst einer Handlung gestellt. Das erzählen wir gleich vielleicht noch ausführlicher. Aber zunächst mal musikalisch, die Sängerinnen und Sänger zum Beispiel, da gibt es einen dieser 9 Teile. Der heißt Ensemble für 16 Stimmen. Die haben keinen Text, die haben nur so bestimmte Wendungen und es wurde dann für jeden dieser Sängerinnen und Sänger eine sogenannte Charakterarie zusammengestellt. Und was daraus entstand, hören wir uns jetzt vielleicht mal an. Wir hören Yannick Muriel Noir und Tobias Schabel. Sie haben Rollen, sie ist die Intendantin und er der Oberbademeister. Und aus diesem Kagelmaterial ist so eine Art Liebesduett entstanden. Vielleicht nur als kurzer Eindruck. Man könnte natürlich so einen Bariton, der im Prinzip immer nur Schmäh, Schmäh als Text hat, auch so inszenieren und so musikalisch aufbereiten, dass sich alle aufregen und sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Aber die Bonner haben es so gemacht, dass es wirklich schön klingt. Und das gilt für ganz, ganz weite Strecken des Abends. Es ist wirklich leise, feine, schöne Musik.
Sie haben es beschrieben, Herr Keim, die dicke, dicke Partitur, eine Sammlung an Material. Ist denn im Prinzip jede Neuinszenierung zugleich dann auch eine Uraufführung?
Ja, das ist wahrhaftig so. Und das gilt natürlich jetzt hier in besonderem Maße, da es eben auch noch diese Ebene der Geschichte dazu gibt. Ich habe gerade schon gesagt, die Intendantin, da sind wir natürlich beim Staatstheater. Es gibt auch wirklich Staatstheater. Es gibt auch, was ja gerade auch der Regisseur Jürgen R. Weber gesagt hat, so einen Griff in diesen Kostümfundus. Wir sehen wirklich so ganz erlesene, teure Kostüme, die man heute gar nicht mehr machen würde. Wir sehen aber auch einen schrägen Wilhelm Tell, einen Mephisto, einen Hamlet, die da über die Bühne laufen. Hamlet natürlich mit Totenkopf. Aber wir haben eben die Geschichte Kunst gegen Sport. Und das ist in Bonn ein besonders interessantes Thema, weil dort bei knappen Haushalten immer wieder Kultur gegen Sport, gegen Bäder ausgespielt wurde. Und wir haben die Intendantin und den Oberbademeister, die gegeneinander kämpfen. Und dazu noch eine Romeo- und Julia-Geschichte. Also die Kinder der beiden verlieben sich ineinander und in dem Gefecht zwischen den beiden kommen beide zu Tode.
Das Stück also eigentlich ohne Handlung in Bonn, jetzt in dieser Deutung mit Handlung. Ist das denn sowas wie eine Performance? Kann man das so nennen?
Ist es immer noch, weil es immer noch so zersplittert ist. Aber ich glaube, auch wenn die sich so weit von Kagel jetzt wegbewegt haben, ist das im Geist von Kagel. Denn der ist ja niemals stehen geblieben. Mhm. Der hat ja immer auch, heute ist das Musiktheater auch ein anderes als damals. Der hat ja immer seine Gegenwart auch mitgedacht. Es hat einen Humor, aber es hat auch einen satirischen Biss. Und genauso, ich habe ihn ja persönlich ganz gut gekannt, oft interviewt und so. Also genauso war der Kagel. Und ich bin sicher, dass er damit heute richtig einverstanden gewesen wäre. Übrigens gibt es auch immer wieder überraschende Wendungen, wenn ich sage Romeo und Julia, beide tot. Am Schluss kommt dann, auch das ist ja so eine Theaterfigur, eine Art Dea Ex Machina, eine Göttin aus der Kiste, die dann, übrigens zieht sie die ganze Zeit den Regisseur Jürgen R. Weber, der selber mitspielt, in der Rolle eines Hundes an einer Leine mit über die Bühne, die die beiden dann wieder aufweckt. Das hat die plakative Botschaft, wenn Kunst und Sport sich gegenseitig bekriegen, dann hat keiner was davon, dann endet es in Tod und Verderben. Wenn sie aber dann doch zusammenhalten, dann haben sie eine Kraft, um auch Tote wieder zum Leben zu bewegen.
Die verkrustete Oper, gegen die Maurizio Kagel ja mit diesem Stück mit theatralen Mitteln auch polemisiert, die Oper, die verkrustete Oper hat sich gewandelt. Ist Staatstheater dieses Werk heute noch aktuell?
Ich finde absolut. Es zeigt eben auch die Oper Bonn, wie man mit ganz viel Fantasie und übrigens auch unglaublich vielen Leuten auf der Bühne, das sind weit über 40, mit ganz viel Statisterie, mit sehr viel Fantasie, trotzdem alles mit Abstandsregeln genau geregelt. Musikerinnen und Musiker des Orchesters, des Beethoven-Orchesters, werden über die Bühne geschoben, mit Plexiglasscheiben umgeben. Das alles ist sehr witzig gemacht. Die fassen sich sogar an, aber so mit Greifarmen. Mhm. Also mit dieser Fantasie, mit dieser Kraft des Theaters an so ein Stück ranzugehen, das zeigt, dass Staatstheater auch heute noch eine ganz große Herausforderung ist. Aber wenn es so gut gelingt wie in Bonn, ist es ein großartiges Stück. Und also die Oper Bonn hat hier wirklich etwas gezeigt, wie Musiktheater in Zeiten von Corona geht.
Also ein ganz großes Lob für Maurizio Kagels Anti-Oper-Staatstheater an der Oper in Bonn. Vielen Dank an Stefan Keim.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Bariton Matthias Görne sieht durch die geltenden Corona-Restriktionen die deutsche Kulturlandschaft in ihrer Existenz bedroht. Die Kultur stehe vor dem Bankrott, sagte er der Welt am Sonntag. Görne macht dafür vor allem die strengen Auflagen für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen verantwortlich. Wenn die Autoindustrie so behandelt werden würde wie die Kultur, dann würde längst schon kein einziger Wagen mehr vom Band rollen. Görne befürchtet eine zweite Welle des Bühnensterbens nach den Wunden der Wiedervereinigung. Der Sänger warf vor allem Bundesgesundheitsminister Spahn mangelnde Empathie für die existenziellen Nöte der Kulturszene vor. Die Dresdner Sinfoniker haben mit einem Konzert auf mehreren Dächern des Plattenbaugebietes Dresden-Prohlis ein Statement zur Corona-Krise abgegeben. Als Höhepunkt stand die Uraufführung eines Werks des Münchner Komponisten Markus Lehmann-Horn für 16 Alphörner auf dem Programm. In 50 Metern Höhe sollten zudem 9 Trompeten, 4 Tuben sowie Trommeln und Schlagwerke klingen. Das 30-minütige Werk sei für die Topographie der Hochhaussiedlung geschrieben worden, sagte der Intendant der Sinfoniker Markus Rindt. Durch die weite räumliche Dimension und die großen Abstände sowohl zwischen den Musikern als auch zum Publikum waren die Bedingungen für eine Aufführung trotz Corona-Pandemie erfüllt. Der britische Designer Terence Conran ist tot. Conran ist im Alter von 88 Jahren am Samstag friedlich in seinem Zuhause eingeschlafen, teilten seine Angehörigen mit. Der in der Nähe von London geborene Gründer der Möbelkette Habitat gilt als Pionier, der die Welt des Designs mit seinen Ideen revolutioniert hat. Bereits in den 60er Jahren bot er funktionale wie ästhetische Möbel für jedermann an, zerlegt und in Kartons verpackt. Zu seinen bekanntesten Produkten zählt ein offenes Holzregal, das in seiner Form einem aufgetürmten Bücherstapel ähnelt. Als Höhepunkt seiner Karriere gilt die Gründung des bedeutenden Designmuseums in London. Toots Hibbert, einer der Begründer und beliebtesten Stars des Reggaes, ist gestorben. Der Frontmann der Band Toots and the Maytals wurde 77 Jahre alt. Sein Ende der 1960er Jahre entstandener Song Do the Reggae hat der Musikrichtung nach verbreiteter Meinung ihren Namen gegeben. Hibbert starb am Freitag in einem Krankenhaus der jamaikanischen Hauptstadt Kingston, teilte seine Familie mit. Hibbert war wegen Atemproblemen in die Klinik eingeliefert worden. Ob er an einer Covid-19-Infektion starb, ist nicht bekannt.
Das Zürcher Schauspielhaus eröffnet seine Saison mit einer Uraufführung, aber nicht mit Text, sondern mit Tanz. Der US-amerikanische Choreograf Trachel Harrell gibt sein Debüt mit einer eigenen, neu gegründeten Kompanie. Und er hat Musik von Keith Jarrett gewählt, Auszüge aus seinem legendären Köln-Konzert von 1975. Eine große, einzigartige Jazz-Improvisation, die aufgezeichnet wurde und als Tondokument in die Musikgeschichte eingegangen ist. Hier ein kleiner Eindruck von dem Sog, von dem Groove, den diese Klänge erzeugen. Das Köln-Konzert von 1975 von Keith Jarrett als Thema eines Tanzabends in Zürich. Und von dort zugeschaltet ist nun Dorion Weigmann. Frau Weigmann, guten Abend.
Guten Abend.
Tanz zum Auftakt einer Schauspielsaison. Wie kommt denn das traditionsreiche Schauspielhaus Zürich dazu, sich eine Tanzkompanie zuzulegen?
Ja, im Prinzip ist das ja gar nicht was ganz Neues, denn in Deutschland kennen wir das schon ganz lange. Da war Reinhild Hoffmann die erste, die in den 1980er Jahren schon zu Frank-Patrick Steckel ans Schauspielhaus Bochum ging. Dann haben wir das ganz viel an der Volksbühne gehabt mit Hans Kresnick und mit Max Stewart. Und ja, in Berlin, genau. Und Max Stewart war auch hier unter der Ägide von Christoph Marthaler, in der legendären Ära, muss man sagen, ist Max Stewart hier gewesen ab 2004. Aber irgendwie war diesem Modell damals noch kein großer Erfolg beschieden. Trotzdem haben Benjamin von Blomberg und Nikolaus Stehmann, als sie letztes Jahr hier angefangen haben als Intendanten, beschlossen, das probieren wir jetzt nochmal und haben dafür Trachel Harrell aus New York geholt.
Vielleicht ein paar Stichworte zu Trachel Harrell aus New York. Aus welcher choreografischen Ecke kommt er denn?
Der hat vor allem, würde ich sagen, drei Stränge, mit denen er arbeitet. Er ist ein wirklicher Grenzgänger. Die erste Ecke, die man mit ihm verbinden würde, ist der postmoderne Tanz. Also das, was in den USA, vor allem in New York, eben Anfang der 1960er Jahre entstand. Mit so großen Choreografen am Ende wie Steve Paxton, Trisha Brown oder Yvonne Rainer. Die zweite Ecke ist Voguing, ein ganz bestimmter Stil, der sich aus der Ballroom-Szene Harlems entwickelt hat und ganz besonders in der LGBTQ-Szene als Protestform ganz groß rausgekommen ist. Also im Grunde eine Art Imitation des Catwalks. Und das letzte ist der Buto, der im Grunde das Gegenteil ist, weil er den hinfälligen Körper, den totgeweihten Körper beschwört. Das sind eigentlich die drei Stränge.
Darüber werden wir gleich jetzt am konkreten Beispiel sprechen, Frau Weigmann. Aber vielleicht noch mal zu Keith Jarrett. Das Köln-Konzert ist ja legendär. Was bringt denn einen Choreografen dazu, sich jetzt mit dieser Musik zu beschäftigen, sich mit dieser durch diese Musik inspirieren zu lassen?
Ja, Harrell selber hat sich offenbar schon 20 Jahre damit beschäftigt. Und wir haben das ja in dem Ausschnitt am Anfang gehört. Es ist einfach eine Musik, die unglaublich körperlich, lebendig, mitreißend und vital ist, auch nach den vielen Jahren. Ich meine, das ist 45 Jahre alt, finde ich auch immer noch, dass es einem wirklich in die Glieder fährt. Und insofern ist es eigentlich nicht verwunderlich.
Jetzt sollten Sie natürlich auch schildern, was Sie gesehen haben, mit welchen Bildern, mit welchen Bewegungen denn der Regisseur, der Choreograf diese Musik versieht.
Also man muss sagen, der Raum ist erstmal schwarz und leer und es stehen einfach nur 7 Klavierbänke drin für die 5 Männer und 2 Frauen, die dann auch die PerformerInnen des Abends sind. Es fängt an, noch nicht mal direkt mit Keith Jarrett, sondern es ist davor gespannt, sind 4 Songs von Joni Mitchell. Und wenn man zurückguckt auf den Abend, dann weiß man, es ist eine Art von Prolog im Grunde, weil diese sehr melancholische Einstimmung passt schon genau zu dem, was anschließend auch kommt. Treasure Harrell nimmt dieses Köln-Konzert genau nicht als dieses sprühende, vitale, lebendige, sondern er formt es ganz stark und vor allem durch das Voguing. Also durch diese Art von Modeschau in Kunst gewendet, die aber bei ihm eine ganz depressive Note hat. Also es ist gar nicht mehr dieses exaltierte, nach außen gewandte, sondern es ist wirklich eigentlich eher eine Welt im Abgesang fast, würde ich sagen. Die Performer sind auch schwarz gekleidet, wie eine Trauergemeinde. So sitzen sie auch am Anfang da, schält sich dann immer einer raus und fängt ein Solo an, das erstmal sehr, sehr dramatisch wirkt, aber dann sehr schnell in eine Art von fast Nervenzusammenbruch mündet. Irgendwo brechen die immer ein. Und das ist, glaube ich, die Konnotation, die Treasure Harrell einfach auch zeitgemäß uns mitgibt in dieser Corona-Zeit, die ja einfach uns alle und auch gerade, wenn man ins Theater geht, nochmal ganz besonders einholt. Das würde ich so sagen. Das ist eigentlich das Hauptding an diesem Abend, dass es eben kein sprühendes, mitreißendes Konzert ist, sondern was streng geformtes und eher ins Depressive kippendes.
Streng geformt zu dieser improvisierenden Musik, das könnte ja auch ein interessanter Gegensatz eigentlich sein.
Ja.
Ihr Fazit, Frau Weigmann, welchen Eindruck hinterlässt dieser Abend?
Es ist ein sehr interessanter Abend. Ich finde, es ist gut gelungen, sozusagen die Unterströmungen aus dem Keith Jarrett rauszuziehen. Am faszinierendsten finde ich ehrlich gesagt, dass man rausgeht und denkt, eigentlich sollte dieses Stück nochmal von anderen Choreografen, von ganz vielen verschiedenen, aus den allerverschiedensten Richtungen genommen werden und choreografiert werden. Ich glaube, das wäre ganz toll.
The Köln Concert von Treasure Harrell zur Eröffnung der Saison am Schauspielhaus in Zürich. 4 weitere Aufführungen gibt es bis zum kommenden Freitag. Dorian Weigmann in Zürich. Dankeschön.
Bitte.
Die für ihre Forschung zu weiblicher Lust bekannte Feministin Shia Hyde ist im Alter von 77 Jahren in London gestorben. Ihr Hyde Report hat sich rund 50 Millionen Mal verkauft. Sie war so etwas wie eine Pionierin der feministischen Sexualforschung. Über ihr Wirken, über die Debatten, die sie angeregt hat, aber auch über den Widerspruch, den Widerstand, den sie zu spüren bekommen hat, darüber möchte ich nun mit Theresa Lachner sprechen. Die Literatur- und Kommunikationswissenschaftlerin ist seit 2007 mit ihrem Sexblog Lustprinzip selbstständig. Und das ist auch der Titel ihrer Autobiografie. Sie ist jetzt am Telefon. Frau Lachner, guten Abend.
Guten Abend.
Shia Hyde hat seit den 70er Jahren in mehreren Reports die sexuelle Realität analysiert. Sie hat über Frauen, über Männer, auch über Familien geschrieben. Welche Fragestellungen haben Sie denn besonders interessiert?
Also ich finde besonders interessant, was sie zur weiblichen Lust erforscht hat. Also das waren wirklich Fragen, die davor weder Masters und Johnsons noch Kinsey in dieser Tiefe so gestellt haben. Was will die Frau wirklich und wo ist sie vielleicht gar nicht so befriedigt, wie wir denken? Und ich glaube, das hat auch irgendwie so dazu beigetragen, dass sie durchaus sehr kontrovers diskutiert wurde, weil das, glaube ich, sehr viele Egos erstmal gekränkt und verletzt hat, festzustellen, okay, sehr viele Frauen haben einfach keinen vaginalen Orgasmus und finden deswegen Penetration durch einen Mann gar nicht so toll, wie man davor vielleicht dachte.
Wie ist sie denn methodisch vorgegangen? Wie hat sie denn versucht, dieses Thema aufzuarbeiten?
Sie hat eben Fragebögen verschickt und das ist auch was, was sehr kontrovers diskutiert wurde. Also die Wissenschaftlichkeit ihrer Arbeit wurde sehr viel angezweifelt. Und sie hat sehr, sehr viele Fragebögen verschickt und davon sind zwischen 3.000 und 3.500 zurückgekommen, beantwortet worden. Und sie hat eben selber gesagt, es hängt auch davon ab, wie man Frauen fragt, was sie für ein Lustempfinden haben und nicht, indem man ihnen als Forscherin, als Forscher erstmal vorschreibt, wie sie Lust empfinden sollten. Und da haben dann eben Frauen sehr, sehr ehrlich und offen geantwortet. Und dabei hat man eben auch festgestellt, dass viele Frauen eben auch masturbieren und auch fremdgehen, was heute schon ein bisschen mehr angekommen ist, aber natürlich immer noch nicht dem Geschlechterstereotyp entspricht. Und ja, das hat, glaube ich, damals einigen nicht so gut in den Kram gepasst.
Das, was Sie beschreiben, Frau Lachner, das hat sich in den USA abgespielt, also diese kontroversen Diskussionen um das Werk von Shia Hyde. Wie erklären Sie sich denn diesen Widerstand? Das war ja nicht nur Widerstand oder Gegenspruch von Wissenschaftlern, sondern auch von der Öffentlichkeit. Waren da auch Moralapostel, die da drohend ihren Zeigefinger erhoben haben?
Ja, natürlich Moralapostel. Ich glaube, sie als Figur ist auch einfach einigermaßen kontrovers gewesen, weil sie natürlich nicht nur Forscherin war, sie war auch Feministin. Sie hat über Sex geforscht, das ist immer kontrovers. Und zu allem Überfluss war sie auch noch Model. Also sie war auch einfach noch eine sehr, sehr schöne Frau, die sich auch einfach geweigert hat, sich diesem männlichen Blickwinkel zu unterwerfen. Eben auch protestiert hat, wenn eine Anzeige nicht so gelaufen ist, wie sie das haben wollte. Und das alles in Kombination, glaube ich, passt dann doch vielen moralischen Sittenwächtern, aber auch einfach ein bisschen patriarchalen Männern nicht so ganz in den Kram. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie so eine Gegenwehr auch erfahren hat für die Arbeit. Und natürlich kann man sagen, okay, wie wissenschaftlich war es wirklich? Aber ich finde allein die Resonanz, die ihr Werk erzeugt hat, dass sich das wirklich 50 Millionen Mal verkauft, zeigt ja, okay, das hat wohl irgendwie Anklang gefunden. Also da werden sich wohl Leute wirklich wiedererkannt haben, sonst hätten sie sich damit nicht eingehender befasst.
Sie hat sogar auch mal als Model für den Playboy posiert. Und dann 1996 hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Sie hat also den USA den Rücken gekehrt. Und sie selbst hat, glaube ich, von einem europäischen Asyl gesprochen, in das sie gegangen ist. Ist das also eminent politisch auch zu verstehen?
Ich glaube schon, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob Europa jetzt für die Sexualforschung wirklich die Insel der Glückseligen ist. Also ich glaube, wir wissen auch von Beate Use, die wurde wahnsinnig angefeindet, auch von der Bild-Zeitung und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt bei uns grundsätzlich alles besser wäre, aber ich glaube, für sie war es auch einfach wichtig, aus den USA wegzukommen und dann ja hier in Ruhe forschen zu können. Ich glaube, sie hat in Paris dann die meiste ihrer Forschungen betrieben, im europäischen Exil und eben in Köln gewohnt. Und ja, das war für sie wahrscheinlich dann angenehmer, weil sie hier vielleicht auch einfach nicht ganz so berühmt war wie dort.
Ich hatte gesagt, Shir Hyde, eine Pionierin der feministischen Sexualforschung. Ist das ein bisschen zu hoch gegriffen, dieses Wort Pionierin? War sie ein Vorbild für Sie?
Auf jeden Fall. Ich habe mir auch viele ihrer Videos, gibt es auf YouTube noch von alten Interviews, die man mit ihr sehen kann. Und es ist wirklich erschreckend, wie wahnsinnig aktuell viele von den Sachen, die sie eben in den 70ern verhandelt hat, heute immer noch sind. Und die auch ich seit Jahren in meinem Blog, in meinem Podcast, in Interviews, in meinem Buch behandle, wo ich immer wieder das Gefühl habe, ich kann jetzt wieder bei Adam und Eva anfangen und erklären, was ist ein klitoraler Orgasmus, was ist ein vaginaler Orgasmus. Da hat sie schon wirklich Vorarbeit geleistet für uns heute.
Zum Tod der feministischen Sexualforscherin Shir Hyde war das die Autorin und Bloggerin Theresa Lachner. Lustprinzip heißt ihr Blog und auch ihre Autobiografie. Frau Lachner, Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki.
Da ich als Freizeitläufer viel zu Fuß unterwegs bin, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, habe ich mir angewöhnt, immer einen Fotoapparat dabei zu haben, beschreibt Jochen Schmidt sein alltägliches Entspannungsvergnügen. Ich sammle Ladenschilder mit Tieren, die für ihre eigene Verspeisung Werbung machen, Träger von Messi-Trikots, bepflanzte Trabantkarossen, Großschachfelder, Minigolfanlagen, Geschäfte mit Paradies im Namen, missglückte Kunst im öffentlichen Raum. Da dürfte der Schriftsteller in Berlin aber reichlich zu sammeln haben. Und vergessen wir auch nicht die Wortspiele aus der Werbung, die er gerne fotografiert. Schubidu, der Schuhladen. Seidensprung, die Wohlfühlboutique. Quark and Ride, die Käsetorte von Bäcker Wiedemann. Damit ist in Corona-Zeiten genug Werbung für den Kleinhandel gemacht worden und der Kulturpressebeschauer würde sich freuen, wenn Jochen Schmidt ihm mal im Volkspark Schöneberg-Wilmersdorf über den Weg laufen würde. Ich bin noch nie so viel spazieren gegangen, geschwommen und Rad gefahren in einem Sommer, stand in der Tageszeitung Taz, und habe noch nie so viel im Garten gearbeitet, fasste Elke Eckert ihren Alltag in Corona-Zeiten zusammen. Es schien wie eine Reprise auf die Zeit kurz nach dem Mauerfall, erinnerte sich Ulrich Gutmeier an die Berliner Lockdown-Zeit. Ich fuhr nachts durch leere Straßen und das fühlte sich nicht apokalyptisch an, sondern utopisch. Eher apokalyptisch, also in Endzeitstimmung, wurden durch die unheilige Corona aber jene Menschen versetzt, die ihren Lebensunterhalt in der Kultur und im Gegenüber mit anderen Menschen verdienen müssen. Für kleinere Läden, Buchläden etwa, die in der Vergangenheit immer engagiert Lesungen veranstaltet haben und da schon ihr Herzblut unentgeltlich in die Organisation gesteckt haben, ist es oft nicht mehr handhabbar, schrieb in der Taz die Schriftstellerin Katrin Seddig. In ihren Läden ist nicht genug Platz, um ein Hygienekonzept umzusetzen. Deshalb gibt es nur wenige Lesungen, kaum jemand geht auf Lesereise. Und eine Reise nach Frankfurt lohnt sich auch nicht mehr so richtig. Der Hauptteil der Frankfurter Buchmesse, die klassische Hallenausstellung, fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus, verkündete die Süddeutsche Zeitung. Warum eine Kulturveranstaltung überhaupt noch komplett abgesagt werden muss, ist inzwischen kaum mehr zu verstehen, kritisierte Nicolas Freund, für den es unverständlich ist, warum für Kultur schärfere Regeln gelten als für andere Lebensbereiche. Es wurde schon häufig kritisiert, dass nicht nachvollziehbar sei, wieso in einem Zug geringere Ansteckungsgefahr als in einem Kino herrschen solle. Wer, wie der Kulturpressebeschauer am Freitag, jemals in einem ICE gefahren ist, in dem mehrere Abteile abgesperrt sind, weil dort jeweils zwei Fahrräder abgestellt wurden und die menschlichen Passagiere dann dicht gedrängt auf dem Gang stehen müssen, der ist auch etwas irritiert. Da werden nirgends Mindestabstände eingehalten, lesen wir in der Welt am Sonntag. Dort ist alles zu 100% voll, oft noch darüber, sagt der Bariton Matthias Görne. In den Kultureinrichtungen hingegen, die nur zu lächerlich geringem Teil mit Publikum besetzt werden dürfen, komme ich mir vor wie auf einer Intensivstation. Und Bahn und Flugzeug, ja, Kultur, nein. Ich finde das erschreckend. Was werden kommende Generationen nur dazu sagen? Denn eines ist ja jetzt schon klar, Corona und ihre unheiligen Folgen werden dokumentiert wie noch nie eine Seuche in der Geschichte. Im digitalen Zeitalter ist eine Pandemie zugleich auch eine Infodemie, stand in der Neuen Zürcher Zeitung. Genau wie die Viren mehren sich auch die Informationen schwindelerregend schnell, schrieb Anna Gielers. Im März galt über eine 500 Millionen Tweets dem Coronavirus. Im April erschienen auf YouTube über 360 Millionen Clips zu Covid-19. Und es entstanden erste Corona-Archive. Websites, die User dazu einladen, Erlebnisse aus ihrem Pandemie-Alltag in Form von Texten, Audiobotschaften, Videoclips oder Fotos hochzuladen. Die Dateien werden zunächst auf den Websites ausgestellt und sollen langfristig archiviert werden, etwa in Zusammenarbeit mit staatlichen Archiven und Bibliotheken. Viel Arbeit für die Zukunft. Tun wir mal so, als wären wir schon in der Zukunft angelangt, nach Corona. Wie schauen wir dann zurück auf das Leben in der Pandemie? Fragte Christ und Welt, die Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Wie wäre es, wenn wir dieser Erinnerung in den kommenden Jahren in unserem Land Form und Gestalt gäben? Überlegte der katholische Bischof von Limburg, Georg Betzing. Ein interreligiöser Feiertag, ein Sabbattag der Besinnung, wäre gut für Deutschland. Judentum, Christentum und Islam stehen in einer gemeinsamen Tradition der wöchentlichen Unterbrechung im Takt der 7 Tage. Das gibt dann allen Religionen auch mehr Zeit fürs behagliche Familienleben. Wenn meine Freunde zu mir nach Hause kommen, interessiert es sie nicht, ob ich Klavier spiele, sagte Lang Lang. Es interessiert sie, ob meine Mutter Teigtaschen gemacht hat, erzählte der Pianist im Interview mit dem Spiegel. Sie ist die beste Teigtaschenköchin der Welt. Sie hat ein Spezialrezept mit Fleisch, Frühlingszwiebeln und Shrimps. Die Teigtaschen sind frittiert und innen sehr saftig. Wohl bekomm's.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Burkatzky. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.